this mountain. You know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf Spotify, Deezer, iTunes, YouTube und auf unseren Artikelseiten auf rollingstone.de. In der heutigen Folge sprechen Arne Willander und ich über The Last Waltz. Und was ihr gerade gehört habt, war der Song, mit dem um 21 Uhr am Abend das Konzert eröffnet wurde, Up on Cripple Creek. Regie bei dem Film hat Martin Scorsese geführt, den wir vorher und hinterher nochmal als Filmemacher nicht nur für seine klassischen Filme kennengelernt haben, sondern er ist auch ein Musikaficionado und hat da sehr viel gemacht. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen als Vorbereitung für die Blu-ray, die jetzt neu erschienen ist, mit vielen Extras. Was mir als erstes aufgefallen ist, ich hatte Arne dir da auch schon mal zu gemeldet, das fiel ja in die Zeit 1978, in der Scorsese ja auch in New York gedreht hat und wie er selber auch mal bekundet hat, auf dem Höhepunkt seines Kokainkonsums. Bekannt ist ja sein Spruch, den er, glaube ich, in Cannes gebracht hat, als es darum ging, dass er Interviews geben sollte, aber zu fertig war. Da hat er gesagt, no coke, no interviews. Nun beginnt ja dieser Konzertfilm irgendwie, finde ich, auch mit so einem Kokain-Shot, mit so einer Kokain-Einstellung. Es beginnt damit zu sehen, ich glaube, du hattest mir das erklärt, das ist Rick Denko, den man am Anfang sieht beim Billardspielen, wie er sofort so mit einem Stoß mal eben alle 8 Kugeln mal reinhaut, ne? Also, oder 16, ich weiß gar nicht, wie viele es da sind, aber es ist irgendwie auch so eine Einstellung, die zeigt, wir schmeißen den Laden und jetzt geht's gleich los.
Ja, also der Film, das Abschiedskonzert von der Band war schon 1976 und zwar Thanksgiving Day. Deshalb gab es vorher einen Truthahn im Fillmore in San Francisco. Entschuldigung, im Winterland in San Francisco. Und die Konzertstätte wird auch gezeigt, die Straßen davor, auch die Schlange, glaube ich, vorm Einlass. Und hinter der Bühne saß natürlich die Band schon am Nachmittag, weil an den Tischen Truthahn aufgetischt wurde. Und es war also lange Wartezeit, bevor das Konzert eigentlich begann. Ein Konzert, das noch um einiges länger war als der Film. Der Film ist, glaube ich, 1 Stunde 45 Minuten. Aber mit allen Jams und mit den Proben vorher hat es viel, viel länger gedauert. Also es kamen tatsächlich auch schon intoxiziert, Eric Clapton, möglicherweise auch Neil Young, der hat wahrscheinlich eher Marihuana geraucht. Aber Kokain war sicher überall.
Ja, die haben das habe ich gelesen. Ich muss gestehen, ich habe das bei Wiki nachgelesen. Ich gebe es offen ehrlich zu. Die haben bei Neil Young tatsächlich weiße Reste in der Postproduktion des Films entfernt, damit man den nicht sieht an der Nase.
Genau, das ist der berüchtigte Kokspopel, der jetzt im Film nicht zu sehen ist.
Ah, ja.
Also die Geschichte ist bekannt. Man sieht es nicht im Film. Ob sein Vortrag etwas schläfrig oder etwas bizarr ist, möge jeder selbst entscheiden. Er singt Helpless und Four Strong Winds und ist auch am Ende bei I Shall Be Released dabei. Also das war dann aber schon wahrscheinlich weit nach Mitternacht, wenn das Finale mit den Beteiligten werden alle auf die Bühne gerufen, waren alle noch da. Also aufgezählt, Joni Mitchell, Neil Young, Eric Clapton, Ronnie Hawkins, Dr. John, Bob Dylan und Neil Diamond war dort und sang Dry Your Eyes von der Platte, die damals gerade erschienen war, die von Robbie Robertson produziert wurde. Bobby Robertson hat diese Platte von Neil Diamond übernommen, war dann befreundet mit Neil Diamond und hat gegen einige Widerstände Diamond zum Konzert eingeladen, der dann im hinteren Teil dieses eine Stück gesungen hat. Muddy Waters war übrigens auch da, Paul Butterfield Blues Band und der heute nicht mehr sehr bekannte Bobby Charles. Und die allermeisten sind in dem Film zu sehen, aber nicht mit sämtlichen Songs. Es gibt auch eine erweiterte CD-Fassung, ich glaube mit 3 CDs, auf denen das Konzert komplett dokumentiert ist. Ne? Joni Mitchell hat auch 3 Songs gesungen, Coyote, Shadows and Light, First Things the Blues, zwei Lieder von Van Morrison. Also musikhistorisch ist das schon bedeutsam. Scorsese und Robertson waren bereits befreundet. Also schon vor dem Film kannten sie einander gut. Und zu der Zeit haben sie nächtelang in Los Angeles Filme geschaut, und zwar bis in den frühen Morgen. Die Jalousien waren immer heruntergelassen, berichten Zeugen, weil die gar nicht aufhören konnten. Die haben also noch am Vormittag geschaut und haben die Nacht zum Tag
gemacht. Gucken die einfach Kinofilme? Oder
Kinofilme, ja, ja, die haben alte Kinofilme geschaut.
New Hollywood oder Klassiker?
Auch Klassiker, ja. Also weiß man, die haben wahrscheinlich alles geschaut. Ja, die Filme, für die Scorsese sich begeistert. Und es sind auch kleine Interview-Schnipsel zwischen die Songs geschnitten. Da ist Scorsese der Reporter. Also der sitzt Robertson gegenüber, befragt genau. Robertson.
Wieso war er denn, das habe ich mich auch gefragt, wollte er, dass klar ist, weil er auf seinem Höhepunkt seiner vermeintlichen Potenz gewesen ist, Scorsese, dass er unbedingt im Bild zu sehen ist, weil es ist eigentlich nicht, man erkennt ihn natürlich sofort an seiner Frisur und an der Andeutung des Profilvollbarts, aber eigentlich ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass der Regisseur als Interviewer mit im Bild zu sehen ist. Das heißt, der hätte sich auch gleich von vorne zeigen können, oder? Wenn man ihn nur von hinten
zeigt. Ja, das ist merkwürdig, dass er von der Seite, also fast wie in dem ABBA-Film, der Bursche mit dem Mikrofon und dem Kassettenrekorder, ne? Diese Rolle nimmt Scorsese ein. Aber und wie immer spricht er sehr schnell und aufgeregt, und Robertson antwortet aber sehr, sehr souverän und kanadisch und abgeklärt. Wir haben das jetzt 16 Jahre waren sie zusammen, haben in Kanada mit Ronnie Hawkins begonnen.
Sind die alle backstage, die Interviews?
Ja, ja,
backstage. Also, sind während des Konzerts gemacht.
Ja, ja, das war.
Wieso haben die dann so aufgeräumt? Das sah aus wie ein Büro. Also gar nicht wie ein Backstage-Konzertraum, das sah aus wie so ein Office. Ja. Einfach, also, man hört die Musik im Hintergrund nicht, glaube ich, von der Bühne. Und die haben natürlich auch die Bierflaschen weggeräumt.
Du kannst Linien. Recht haben, dass sie die Interviewschnipsel dazwischen geschnitten haben. Die Band sitzt, oder drei oder vier sitzen ja auch beieinander und geben Auskunft. Und das Billardzimmer ist da. Und ich glaube, das Billardzimmer ist sicher hinter der Bühne des Winterland. Also muss man vermuten. Allerdings wurde dann der von Robbie Robertson geschriebene Last Waltz, der dem Film den Titel gegeben hat, ein sehr schöner Walzer, wie im Film von Michael Cimino, das wurde später in einem Studio produziert. Also da haben sie eine Studioaufnahme mit dem Tanz, mit diesem Walzer gemacht. Und haben dann ein Studio gemietet und ein tanzendes Paar, um diesen Rahmen zu haben, der das Konzert noch ergänzt. Ne? Also anders als die späteren Dokumentationen über Bob Dylan und auch von Peter Bogdanovich, Tom Petty, ist es nicht eine zusammengeschnittene Dokumentation. Und man fragt sich ja, warum musste Martin Scorsese ein Konzertfilm drehen, übrigens ja eigentlich die erste große Konzertdokumentation, die ins Kino kam. Wozu brauchte es da einen Regisseur, wenn es doch diesen Star-Auftrieb gibt?
Ja.
Aber Scorsese erklärt ja in der Rückschau, gibt jetzt in dieser wunderbaren Edition, gibt es Reminiszenzen sowohl von Robertson, leider einzeln, Robertson erzählt und Scorsese erzählt. Und Scorsese berichtet und Scorsese bestätigt das staunend, dass er gesehen hat, dass Scorsese jeden einzelnen Song überprüft hat. Er hat sich die Setlist geben lassen und hat bei jedem Song überlegt, wo die Musiker stehen, wo die Sänger sind und welche Kameras er einsetzt. Und von den Kameras sind manche ausgefallen. Die waren überlastet, es war zu heiß. Es dauerte alles zu lange und einige der insgesamt wohl 10 Kameras sind ausgefallen.
Aber die haben sich nicht für ihn positioniert, die Musiker, sondern er hat vielleicht gefragt und gesagt, Neil, Diamond, ja, Young, ihr genau. Steht also dann in dem Zentrum und da gucke ich, wie ich meine Kameras umbaue.
Ja.
Also es war keine gestagte Geschichte in dem Sinne, dass er die so inszeniert hat, wie er es gerne hätte, sondern er hat sich nach ihnen gerichtet und das
dann abgefüllt. Nach den Songs, welche Musiker auf der Bühne waren. Also wenn Dr. John kam das Piano dazu, das stand nicht vorn. Eric Clapton stand im Hintergrund, hat Gitarre gespielt. Neil Young stand vorn, Joni Mitchell stand vorn. Dann Robbie Robertson stand meistens daneben, hat manchmal mitgesungen. Van Morrison stand allein vorn an der Bühne. So. Und das, und Scorsese hat wie immer bei seinen Filmen Storyboards gezeichnet. Und es gibt auch noch diese Aufzeichnungen, die werden auch vorgeführt, wo die Kameras stehen, wo die Musiker stehen, welcher Song das ist. Und das bedeutete ja, dass Scorsese mindestens 25, 30 Songs allein für seine Filminszenierung brauchte. Und er sagte, er stand schwarz gekleidet, damit man ihn nicht sehen konnte. Er stand hinten am Vorhang, ne? Hinterm Vorhang, schwarz wie der Vorhang. Hat Scorsese alles beobachtet und dann sah er, dass Kameras ausfielen und also das war sehr chaotisch und deshalb dauerte auch das Schneiden so lange, auch weil er New York inszeniert und gar keine Zeit hatte, um den Bandfilm.
Warum sieht man das Publikum eigentlich nie?
Das wollen gefragt. Sie nicht.
Es gibt ja teilweise so Probenaufnahmen, ja. Wo man sieht, die sind aus dem TV-Studio. Mhm. Also klar, das macht das Ganze natürlich artifizieller. Zwei Sachen hätte ich da, beziehungsweise auch eins davon eine Frage. Zum einen, ich selber kann es nicht beurteilen, weil es nicht meine Zeit war. Wie fundamental für die Musikindustrie oder für das Musikleben an sich war es, dass The Band sich auflösen, ein letztes Konzert geben würden? Und war das Engagement von Musikern, die dann da mit ihnen auf der Bühne standen, wie halt Neil Diamond oder Joni Mitchell, war das auch, um zu zeigen, wir können mit jedem zusammen spielen? Oder was war die Motivation dahinter?
Naja, The Band war natürlich ein Amerikaner, das, was man heute Amerikaner nennt. Damals hat man vielleicht Roots-Musik gesagt, Ende der 60er, also Music from Big Pink. Vorher die Begleitung von Bob Dylan seit 1966 war natürlich von gewaltiger Bedeutung. Also zu der Zeit, als Music from Big Pink erschien, kam dann auch George Harrison, hat dann die Basement Tapes mit Dylan aufgenommen und Harrison war auch immer da und dann da hat diese amerikanische Spielweise, also Country, Blues, Soul, alles und vor allem Traditionals, amerikanische Folklore, das hat er aufgesogen, hat sich daran orientiert, noch bevor seine Platte All Things Must Pass erschien. Und das war ungeheuer wirkmächtig. So, Platten, die gar nicht sehr erfolgreich waren, aber die so wirkungsmächtig waren, dass sie jeden beeinflusst haben. Und deshalb auch dieser ungeheure Auftrieb der aller berühmtesten Musiker, die sich überhaupt mit Folk, mit Blues, mit Country Music
Hat jemand abgesagt? Hat jemand gesagt, ich will das nicht?
Hab ich nicht gehört. Also es mag sein, dass einige Musiker, aber wenn man sich die Liste anschaut, es sind alle, die in den mittleren 70er Jahren nicht nur populär waren, sondern auch schon sehr, sehr berühmt. Man könnte vielleicht sagen, naja, Paul Simon fehlte 1976, aber Paul Simon hat eine ganz andere amerikanische Musik gemacht.
Wie standen Fleetwood Mac dazu? Standen die in irgendeiner Beziehung zur Band?
Nein, glaube, da war...
Die kam erst 77, ja, ne? Ja, also, ein Jahr später.
Rumors war sowieso erst 77. Ja. Und die hatten, glaube ich, keinen Kontakt. Also The Band war keine West Coast oder Bay Area Band, wenn sie auch in San Francisco aufgetreten sind, sondern man denkt ja immer, Robbie Robertson hat The Night They Drove Old Dixie Down geschrieben, da denkt man immer, der ist ein Südstaatler, der kommt doch aus Alabama oder Georgia. Nein, Kanadier. Aber der hat diese Songs geschrieben und andere Kanadier waren natürlich Joni Mitchell und Neil Young und Ronnie Hawkins, mit dem sie eben Anfang der 60er Jahre begonnen hatten. Und Robertson sagt, also 16 Jahre sind genug, wir konnten nicht mehr. Ne? Und dann in den Anfängen hatten wir nichts, wir hausten in Motels, also die übliche Geschichte. Aber er sagt auch, an Frauen war kein Mangel, ne? Ja. Nur Geld gab es nicht.
Ich finde ja deutlichsten, ich weiß nicht, ob positioniert oder eingefangen oder am beeindruckendsten überhaupt, sieht tatsächlich Lee Von Helm aus. Und da wird ihm auch mal klar, wie sehr es dieses Prinzip des schlagzeugspielenden Sängers eigentlich nicht mehr gibt, ne? Also es wird eigentlich nicht mehr richtig zelebriert. Man hat es irgendwie bei den Eagles gehabt und jetzt mit ihm nochmal und so, aber eigentlich ist es durch. Ja. Ne?
Also,
es sieht am besten aus im Film, finde ich.
Gab selten singende Schlagzeug. Phil Collins, ne? Und stimmt. Don Henley bei den Eagles.
Wieso waren die Eagles eigentlich nicht dabei?
Ja, auch Los Angeles. Also da war kein so starker Draht. Diese ganze West Coast Szene, es fehlt...
Die Eagles kommen nicht aus Los Angeles?
Doch, also, aber die Band nicht. The Band
die waren Ostküste dann, ja, oder?
Naja, eigentlich weder Ost- noch Westküste. Die haben ja ständig Tourneen gemacht, aber so eher Woodstock. Also eher Ostküste, dahin mehr Kontakte als zu dieser LA-Szene, Wreck and Crew und so weiter. Fehlt auch Jackson Brown. Ne? Jackson Brown, die West Coast-Musiker, waren nicht dabei. Ja, das kann man sagen. Auch Moby Grape und andere Zeitgenossen der Bay Area Szene waren nicht dabei. Ne? Jefferson Airplane gab's schon gar nicht mehr. Aber nun weiß ich, habe ich den Faden verloren, worüber wir
Eagles,
sprachen.
Vom Eagles,
die Eagles, ja. Die Eagles, die Eagles wären da auch nicht aufgetreten. Also erstens mal eine Band, ne? Es war ja keine andere Band da. Mhm. War keine andere
Stimmt,
Band
die hätten
da.
Alle dann
da hätten fünf Musiker stehen müssen mit einer Band, mit einer anderen Band. Ne? Ja. Und natürlich, die Eagles waren damals nahezu auf dem Höhepunkt ihres Ruhms, waren eine viel kommerziellere Band, die sich möglicherweise auch noch in Konkurrenz, als Konkurrenzbegriff.
Warum waren so wenig afroamerikanische Musiker zu sehen? Also Muddy Waters, hast du auch erwähnt, war da, aber war das so eine weiße Szene oder woran lag's?
Ja, das könnte sein. Also Muddy Waters war natürlich da und als Altvater sozusagen. Andere Bluesmusiker.
Ich gucke auch noch mal. Jetzt hört ihr es rascheln, ja. Liebe Leute, bitte nicht wundern. Wir gucken jetzt beide unseren Aufzeichnungen nach.
Nein, es war schon so. Man sieht bei einem der Jams Ronnie Wood, Eric Clapton, Robertson, Paul Butterfield, weißer Bluesgitarrist. Danko, Ringo Starr, Levon Helm, Neil Young. Also Muddy Waters war auch da nicht dabei.
Staples-Singers, klar, die waren auch dabei.
Gut, Staples-Singers.
Ne? Mavis Staples, Emmylou Harris.
Ja. Naja, Emmylou Harris wird man auch nicht zu den schwarzen Sängerinnen
zählen. Nein, ich habe jetzt, weil wir gerade über die Diversität gesprochen haben.
Sogar Emmylou Harris.
Auf eine Frau gekommen, ja. Ja.
Also wirklich alle, die in Amerikaner etwas zu sagen hatten, waren dort. Also natürlich haben The Band auch den Blues adaptiert, aber das war nicht, wir haben den Blues nicht gespielt, wie Eric Clapton den Blues gespielt hat. Ne? Also der etatmäßige B.B. King war nicht dort oder Soul-Sänger, abgesehen von The Staples Singers. Ne? Also weiß man nicht genau. Aber ich habe keine Informationen darüber, wie sie überhaupt die Bands ausgesucht haben, ob das Winterland da gebucht hat oder ihr Management. Wahrscheinlich haben sie Leute, die sie am besten kannten, angerufen, hat sich herumgesprochen und gesagt, Mensch, komm doch auch, ne? Hast du Zeit am Thanksgiving Day? Und dann hatten ja auch alle so viel Freude, dass sie noch die ganze Nacht da waren.
Wurden die Gespräche zwischen den Musikern auf der Bühne rausgeschnitten? Es wirkt ja sehr formatiert alles, ne? Also
ja,
wenig
sicher.
Impro, wenig Fehler, die es gegeben haben könnte. Muss es nicht gegeben haben, könnte es gegeben.
Aber die sind auch, glaube ich, sehr schnell abgegangen. Also man sieht, dass Van Morrison sich sofort zum Ausgang wendet. Bob Dylan verlässt schnell die Bühne. Joni Mitchell nimmt ihre Gitarre und geht, weil sie ja wussten, da kommen jetzt noch 12 andere. Und das wird länger und länger und länger. Und die hatten ja schon 7 Stunden gewartet. Also ich kann mich daran erinnern, dass das über Eric Clapton gesagt wurde. Der kam schon so an, dass man glaubte, der müsste umkippen. Und das war Stunden, bevor der auf die Bühne ging. Ne? Irgendwann mittags. Ne?
Es gibt ja diese Anekdote, ich weiß nicht, ob die stimmt, die wurde mal kolportiert, dass Axl Rose, wenn er sich eine neue Line ziehen wollte, Kokain, dass er praktischerweise nicht Backstage gehen brauchte, sondern unter dem Schlagzeugset so eine Kabine war. Er musste praktisch nicht komplett Backstage gehen, sondern einfach so unter dem Schlagzeug nur verdüdeln und konnte sich dann was reinziehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich will auch nichts kolportieren. Wie gesichert sind denn, also alle reden ja davon, dass es so viel Kokain dort gegeben hat. Wie gesichert oder wie offen haben die einzelnen Musiker darüber geredet, dass sie nach hinten gegangen sind, kurz geblieben sind, wieder nach vorne gegangen sind? Also wie deutlich ist das?
Das war sicher sehr gut erkennbar, sonst hätte man das, also Wir haben es ja später, war ja sowieso indiskret, dann zu sagen, na, Eric Clapton war schon angetrunken oder hat schon vorher Kokain genommen und fragte dann gleich, wo ist denn hier der Nachschub? Gibt es denn einen Dealer? Aber das war in den 70er Jahren so üblich. Man weiß das von David Bowie, man weiß es von Iggy Pop, dass das immer gewährleistet sein musste. Ne? Ist denn hier Nachschub und gibt es genügend Alkohol? Dann können wir anfangen. Ne? Also da war nichts Besonderes daran und auch nicht. Neil Young hat sich ja meistens ferngehalten und hat sich über Crosby, Stills und Nash beschwert. Ungefähr zu der Zeit, um 1974, hat er gesagt, na, ihr mit euren Privatflugzeugen und mit all dem Kokain, der ist dann mit dem Bus gefahren, und hat dann Crosby, Stills, Nash verlassen, weil ihm das zu megalomanisch war. Ne? Mhm. Aber an dem Nachmittag konnte er es offenbar auch nicht lassen und möglicherweise Joni Mitchell auch nicht zu der Zeit. Ne?
War das eigentlich so die erste Phase, in der Bands gesagt haben, wir lösen uns auf, wir spielen nicht mehr, das ist das Abschiedskonzert, bei dem das dann auch dabei geblieben ist? Ne? Also heute weiß man das ja von Abschieden, ne? Also wie wir vorhin über Phil Collins geredet haben, My First Final Farewell Tour, wie er selber schon Witze macht, dass er sowieso wieder kommt. Wie sicher war man damals, dass die zu ihrem Wort stehen?
Oh, da war man absolut sicher. Also Robertson lässt ja auch keinen Zweifel dran, dass sie das alles nicht mehr wollen. Im Übrigen, also Richard Manuel hat sich einige Jahre später umgebracht. Robertson hat lange, lange keine Soloplatte gemacht. Und der wurde später Musical Director bei den Filmen Scorseses, der ihn immer wieder geholt hat für die Auswahl. Also er hat zwar auch Scores geschrieben und selbst Songs, aber vor allem hat er Songs ausgewählt. Ne? Über Color of Money haben wir schon oft gesprochen. Das war dann auch schon reichlich 10 Jahre später.
Wolf of Wall Street hat er auch mit arrangiert,
den Score. Also er war an allen Filmen beteiligt, auch in der Zeit wahrscheinlich Raging Bull, dann King of Comedy, später Farbe des Geldes und war also immer beschäftigt. Die erste Soloplatte erschien 1987.
Da hatte er diesen MTV, da war ich 11 und da hatte er diesen MTV-Hit Somewhere on the Crazy River.
Ja.
Das war das erste Mal, dass ich ihn gehört habe und ich kenne mich mit ihm nicht aus. War das immer sein Markenzeichen, dass er so brummbärig ist und mehr spricht und dann zum Chorus
meinetwegen? Naja, Somewhere Down the Crazy River ist schon das ist vielleicht der beste Song dieser Platte. Die heißt Robbie Robertson. Das ist so eine Art Talkin' Blues. Und das hat er eigentlich für die Platte und für die nächste Storyville erfunden. Fast ein Sprechstück, ein Rezitativ, was in den späteren Scorsese-Filmen, jetzt auch beim Irishman, dann tatsächlich zu seinem Markenzeichen wurde. Ne? Also er hat das dann später eingesetzt. Auf dieser ersten Soloplatte waren U2 beteiligt. Bei 2 Stücken singt Bono. Und auch eine große Riege berühmter Musiker, Dr. John und so weiter, waren daran beteiligt. Und es war dann auch ein Requiem für Richard Manuel. Gibt auch ein Stück, das heißt Fallen Angel, das von Richard Manuel handelt. Aber so, es gab nach Richard Manuel keine Möglichkeit mehr, dass die Band noch zusammenkommen würden. Wir haben Soloplatten gemacht. Rick Denko hat viele Soloplatten gemacht. Lee Von Helm hat noch wenige Jahre vor seinem Tod noch wunderbare Amerikanerplatten gemacht. Und Garth Hudson wurde unter anderem bei Mercury Rev aber ein Session-Musiker und sehr gefragter Keyboarder. Ne? Und Robertsons Karriere ist nie mehr so richtig geworden, aber wahrscheinlich ist er auch zu, er hat noch 5 Soloplatten, glaube ich, gemacht. Eine Platte ist seiner indianischen Herkunft geschuldet, das ist sozusagen ein Halb-Indianer. Und er hat also Powwow-Gesänge der Indianer aufgenommen und die elektronisch verfremdet. Das war dann schon später. Ne?
Das wusste ich gar nicht. Das ist ja quasi einer der wenigen indigenen Rockmusiker, die sich durchgesetzt haben. Ne?
Ja.
Also ich wüsste jetzt,
es Buffy gibt bestimmt Saint andere. Marie, Buffy St. Marie, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Und er ist auch nicht so auffällig und er hat auch hat selten darüber gesprochen. Aber es gibt eine Platte mit so indianischen Gesängen, die er so elektronisch verfremdet hat.
Ne? Klingt voll schlimm, wie du das erzählst. Also als würde die Platte schlecht klingen.
Keine so gelungene Platte. Ich liebte seine erste Soloplatte und die zweite Storyville. Und zuletzt hat er sich immer mehr verlassen auf die Stimme als Ausdrucksmittel und seine Gitarrensoli und so sehr, sehr ausfransende Platten. Er hatte für den, parallel zum Irishman hatte die Platte Used to Paint Houses aufgenommen und ist auch keine so geglückte Soloplatte, weil er wahrscheinlich so sehr in den Bann von Scorseses Kino geraten ist, ne? Und dass er seine, dass er eigentlich so Soundtracks, nur noch Soundtracks aufgenommen hat zu Scorsese-Filmen, aber eben keine richtigen Soundtracks, sondern solche, die die Stimmung von Scorseses Film aufnehmen. Und merkwürdigerweise ist auch The Last Waltz in mancher Hinsicht ein richtiger Scorsese-Film. Er ist ein so großer Verehrer der Rolling Stones. Man, nicht nur hat er Shine a Light später noch einen Konzertfilm inszeniert, wo er die Körperlichkeit, die Nähe der Rolling Stones dokumentieren wollte. Also da ist er auf die Bühne gegangen, wie bei Raging Bull in den Boxring. Und er hat aber schon in Mean Streets, hört man aus den Fenstern in Little Italy, hört man aus den Fenstern die Rolling Stones Songs. Und man erinnert sich auch an, ich glaube, Gimme Shelter in...
The Departed, ne? Da kommt Gimme Shelter
auch. In Departed und ich glaube auch in Goodfellas.
Wieso hat er denn eigentlich The Band nie für seine Soundtracks benutzt? Tracks? Oder hat er das gemacht? Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube,
er hat nie Songs gemacht. Das war nie. Er hatte, das war ja unmittelbar nach Taxi Driver. Also Taxi Driver wurde 75 gedreht. Und wen hat er da verwendet? Er hat Jackson Browne genommen. Jackson Browne. Er hat den sanftesten Songwriter genommen. Wenn
die Schallplatte, ne?
Genau. Wenn Robert De Niro in seinem Apartment ist, ich glaube, ja, es läuft immer Fountain of Sorrow von Jackson Browne.
Und der verschenkt, das ist doch auch die Platte, die er verschenkt an Sybil Shepherd.
Nein, das ist Chris Christopherson.
Ach so.
Ja,
ach so,
ja. Sybil Shepherd, er bringt Sybil Shepherd, glaube ich, die Platte von Chris Christopherson zu dem Kino, zu dem Sexkino, glaube ich. Bevor sie ins Sexkino gehen, gibt er, glaube ich, die erste Chris Christopherson und sagt, nee, kenne ich nicht. Und dann, ich glaube, das passt zu dir, ne?
Das heißt, er hat die vielleicht gar nicht selber gehört?
Ich habe an dich gedacht, ja. Ja, sie dachte, ich weiß nicht, die erste Platte oder die zweite heißt The Silver Tongue Devil and I. Ich bin nicht sicher, welche Christopherson-Platte es ist. Mhm. Aber so, dass da Jackson Browne gespielt hat, ist immer wieder merkwürdig. Vielleicht hat Paul Schrader das hineingeschrieben, ne? Vielleicht war das die Idee von Paul Schrader.
Nee, man kann sich vom Taxi Driver, klar, man soll immer denken, irgendwie die Widersprüchlichkeiten oder die Gegensätze zeichnen eine Figur aus, dass es vielleicht deshalb zum Psychopathen Travis Bickle passt. Aber ich fand das immer, ich fand die Zuwendung zur Musik oder zu Schönklangmusik, die das vielleicht dann gewesen ist, die hat für mich nie zu ihm gepasst. Also wirkte mich eher wie so ein Ausdruck, wie du auch gesagt hast, entweder Schrader oder Scorsese, die sich gesagt haben, wir wollen diese schöne Cover einmal zeigen oder wir wollen die Schönheit der Musik drin haben. Aber dass jemand wie der Taxi Driver Bickle zu dieser Musikkraft, das hat mich nie überzeugt.
Ja, das müsste man vielleicht noch genauer untersuchen. Also in der Beziehung zwischen Sybil Shepherd und ihm ist ja ohnehin etwas Bizarres, weil sie etwas in ihm sieht, was er überhaupt nicht ist. Sie glaubt ja, er sei sowas wie ein Freigeist und ein Rebell und außerhalb des Wahlkampfbüros, wo all diese Anzugträger und Spießer und Universitätsleute sind, sieht sie jemanden, der vollkommen authentisch ist. Und der ist eben so authentisch, dass er mit ihr in dieses Pornokino geht. Ja. So authentisch. Der hat gar keine Vorstellung davon, dass das vielleicht weder höflich noch angemessen noch romantisch ist, mit einer Frau in das Kino zu gehen. Und
deswegen hat ja Scorsese auch so, das hat er ja mal erklärt, ne? Er ruft ja noch einmal bei ihr an und will das noch einmal klären. Und dann fährt doch die Kamera so respektvoll zur Seite, um ihn dabei nicht zu zeigen, wie er sich nochmal von ihr bestätigen lässt, dass es aus ist zwischen den beiden. Also das hat Scorsese auch mal gesagt, er wollte irgendwie, sogar die Kamera ist beschämt und tritt zur Seite, damit sie nicht zeigen muss, wie sein Gesicht aussieht, während sie ihm sagt, dass alles nicht in Ordnung war. Er hat ja diesen tollen Auftritt. Ich finde ja, dass er gar nicht unbedingt so ein körperlicher Schauspieler ist, wenn man auf dem Cape 4 vielleicht absieht. Aber er hat einen sehr körperlichen Auftritt, als Albert Brooks ihn rausschmeißen will aus der Redaktion oder aus dem Wahlkampfbüro. Ja. Und er sich dann wie so ein Karatekämpfer ihm gegenüberstellt. Viel kleiner und schmächtiger, aber auch viel drahtiger. Und gleichzeitig, ich kann auch meinen Vietnam-Move jetzt mal machen.
Aber man sieht natürlich bei Brooks nicht nur an dem braunen Anzug, der Weste, wenn ich mich recht erinnere, und der Brille, dass Brooks überhaupt keine Chance hätte und gar nicht weiß, wie man die Fäuste ballt. Ne? So, und aber es ist dann ja Cybill Shepherd, die ihm dann sehr kühl sagt, als er noch im Wahlkampfbüro anruft, nein, also möchte ich nicht hören, bitte rufen Sie nicht mehr an. Ne? Also auch in der Art des der Wahlkampfmanagerin, bitte rufen Sie hier nicht mehr an. Ne? Wir müssen jetzt die Wahl gewinnen. Sie will gar nichts mehr von dem wissen, den sie vorher für einen Freiheitskämpfer und für ein Ideal an Authentizität hielt. Aber nun zur letzten Schleife, The Last Waltz. Jetzt ist es eine Edition mit DVD und Blu-ray, glaube ich, zusammen und Booklet ausführlich mit Fotos dokumentiert. Und falls man den Film noch nicht gesehen hat, wird man ihn jetzt spätestens sehen. Ich habe ihn zum ersten Mal mit 13 oder 14 Jahren gesehen, habe ich nie vergessen auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher. Und konnte es gar nicht glauben, dass
wurde im Fernsehen ausgestrahlt?
Ja, wurde damals im Fernsehen. Und ich hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher und wusste gar nicht, was The Last Waltz ist. Hab dann gesehen, Martin Scorsese hat einen Konzert, wusste nicht genau, wer The Band ist. Ne? Und das schien mir dann merkwürdig, dass noch berühmtere Künstler, wie Neil Young und Eric Clapton und Joni Mitchell, also ich kannte Neil Diamond auch viel besser als The Band. Und dann dachte ich, die sind alle dahin gegangen, um den Abschied zu feiern für The Band. Und
du hast ihn Anfang der 80er im Fernsehen gesehen.
Ja.
Und das war auch, also man hätte ihn Anfang der 80er nicht drehen können, denn dann haben nämlich diejenigen Künstler wie Neil Young und Dylan auch einen Höhepunkt ja auch schon überschritten gehabt eigentlich. Ne? Also wenn der jetzt 82 gedreht worden wäre, um ihn dann 84 ins Kino zu bringen, das war ja wirklich eine andere Ära.
Nee, dann wäre der Film, der Film wäre nicht ins Kino gekommen. Das war 1978 möglich. Wenige Jahre später begann für alle, für Dylan, für Mitchell, für Neil Young, begann die Zeit, da sie dann nicht jedes Album gefeiert wurde, um das Mindeste zu sagen, sondern es wurde gesagt, sie sind in der Krise, auch für Clapton gilt das. Und also es war sozusagen die letzte gute Zeit für die Musiker der 60er Jahre, die Zeit geprägt haben. Und insofern ist es auch ein nostalgisches Abschiedsfest, auch von Dylan und The Band, die zusammen 1966 in England die Tournee gemacht haben mit dem legendären Zwischenruf Judas, als Dylan zurückkam. Also er hatte den ersten Teil des Konzerts auf der akustischen Gitarre gespielt, kam nach der Pause zurück und da war plötzlich The Band und haben sie One Too Many Mornings gespielt und es war etwas vollkommen anderes und niemand in England hatte damit gerechnet. Ne? Und dann dieser Moment, den man nachhören kann auf der Platte Dylan 66, wenn Robbie Robertson auf die Bühne kommt, One Too Many Mornings, das ist einer der aller schönsten Momente. Der wird hier auch nachempfunden. One Too Many Mornings wird auch gespielt. Also
Empfehlung von uns, also auch von mir. Man hat ja gemerkt, ich habe viele Fragen gestellt, weil ich mich mit der Szene noch nicht so auskenne. Es wird hoffentlich kommen. Als nächstes bringen wir wahrscheinlich 1980. Unsere beliebte 80er-Jahre-Jahrgangsreihe wieder zweiteilig. Aber mal gucken, was sonst eventuell noch kommt.
Ja, bis demnächst. Vielen Dank.
Bis bald.